Geschichte lässt sich nur durch die Produktionsweise, die es bisher gegeben hat, erklären. Das heißt also, der Arbeitsbegriff ist ein ganz wesentlicher Begriff, der die Emanzipation der Menschen von ihrer Naturgestalt erklärt. Arbeit ist also zunächst mal die reine Heraushebung aus der Borniertheit der Naturabhängigkeit, und in dieser Naturabhängigkeit hat der Mensch sozusagen, in der Überwindung der Naturabhängigkeit hat der Mensch bestimmte Phasen hinter sich gebracht, die sich als die Geschichte erklärt, die eine Geschichte der Klassenkämpfe war und die im historischen Materialismus beschrieben ist. Kann man im kulturkritischen Lexikon auch nochmal nachlesen, wenn man will. Also aus dem heraus, das ist jetzt nur mal so eine ganz grobe Skizzierung von einem Geschichtsverständnis, hat sich für Marx ergeben, dass die bürgerliche Gesellschaft insofern eine hervorragende oder herausragende Gesellschaftsform ist, als sie die letzte Form dieser Klassenkämpfe ist. Dass es die letzte Form dieser Klassenkämpfe ist, hat er aus dem Stand der Produktivkräfte erschlossen, dass es die Gesellschaft ist, in der die Produktivität der Technologie und der Arbeit und allem, was dabei schon entwickelt ist als Vermögen, dass diese Technologie eigentlich eine Klassengesellschaft gar nicht mehr nötig hat, weil eben die Arbeit in der Form schon versachlicht ist, dass die Arbeitsmittel in der Lage sind, Menschen aus dem Joch der Unterwerfung unter die Natur, die in der Arbeit noch bestimmend war bis dahin, herauszuholen. Deshalb war für ihn also die Industrie und das Industrieproletariat eine ganz hervorragende Geschichte, dass eben er gesehen hat, dass das Industrieproletariat praktisch eine Arbeitsform kennt, die über diese Gesellschaft hinwegweist. Das ist so der Ursprung von dem, wie es dann im kommunistischen Manifest aufsteht, dass eben die Arbeiter in dieser Gesellschaft gekettet sind an reaktionäre Interessen, an Interessen, die gar nicht mehr Geschichte bilden können, nämlich Arbeit in privater Form anzueignen, Arbeit also in Form von Kapital anzueignen, ist der Arbeit, entspricht dem Vermögen, das Arbeit hat zur Entwicklung der Menschen, nicht, ist im Widersinn, ist reaktionär, ist Geschichtsanachronismus, dass das Kapital sagt, die Produktionsmittel sind zwar toll und so, aber sie gehören mir und alles, was dabei rauskommt, gehört mir auch. Dabei ging es aber niemals um einen Arbeitsbegriff wie von der Sozialdemokratie, dass die Arbeit den Reichtum schafft, also dass die Arbeit die Quelle des Reichtums ist. Da ging es darum, dass die Arbeit ein Mittel zur Reichtumsbildung ist. Also bei Marx ist Reichtum das geschichtstragende Moment, dass die Menschen Reichtum bilden wollen. Ja, als Lebensvielfalt und als Sinnlichkeit des Lebens, Entwicklung des Lebens, das ist Reichtum bei Marx. Und doch, die Arbeit ist natürlich das ganz zentrale Moment da drin in der Reichtumsbildung. In Frühschriften hat er das ja schön beschrieben, dass die ganze bisherige Geschichte eine Geschichte menschlicher Sinnbildung ist und dass wir sozusagen davor stehen, dass das auch eine Gesellschaft sein kann, in der sozusagen die Sinnbildung gesellschaftlich stattfindet. Da könnte man also sagen, es gab zwei unterscheidbare Formen, die Gesellschaften, die aus Klassenkämpfen bestehen, und die Gesellschaft, die eigentlich die letzte Form von Klassengegensatz ist, die sich also auflöst in einer Gesellschaft ohne Klassen. Aber das ist sozusagen das Moment, wo eigentlich die Menschen ein Stadium erreicht haben in der Entwicklung ihrer Arbeitsmittel, durch das sie in die Lage versetzt sind, sich frei zu ihrer Arbeit zu verhalten, was bisher nicht möglich war. Die Naturgewalten, die Naturkräften, die Bindung, die Unterjochung der menschlichen Kraft unter die Vorgänge des Arbeitsprozesses ist im Prinzip nicht mehr nötig. Die Maschinenkraft und die Algorithmen, der hat schon bei der Dampfmaschine von Algorithmus gesprochen, also dass es eine Arbeitsabfolge gibt, die eine Logik hat, wo diese Logik der Maschine die Menschen befreit von der Borniertheit der regelmäßigen Selbstunterwerfung. Ja? Dass du jeden Tag nur in einem simplen Arbeitsrhythmus stehst. Und die Maschine war für ihn ebenso auch so ein doppelbestimmtes Modell von einmal ist es, unterwirft es die Menschen auch weiterhin, weil die Maschine unter dem Kommando des Kapitals steht. Zum anderen befreit es die Menschen. Das ist also so der Widerspruch des Kapitalismus, dass der das nicht auflösen kann. Die Maschine als Möglichkeit einer Befreiung und Subjektwerdung der Menschen dadurch, dass sie die Maschine als Objekte verwenden, wo sie früher mit ihrer Kraft und mit ihrem ganzen Vermögen unterworfen waren, dass sich damit aus der Unterwerfung des Arbeitsprozesses heraussetzen können, indem sie selbst praktisch bestimmende Wesen werden, die die Maschinen beherrscht und nicht durch die Maschine beherrscht wird. Aber der Kapitalismus ist wieder zugleich die Herrschaftsform, die sich den Menschen überstellt und die in den Maschinen die Menschen dann zugleich bindet. Das ist also, dass die Arbeitsteilung über das Kapital nur aufgelöst wurde und nicht über die Menschen. Ich weiß jetzt nicht.
Ja, wo ich die ganze Zeit am Hängen ist. Ich hänge die ganze Zeit an der Doppelbegrifflichkeit für Arbeit, weil einerseits hat man die jetzt ja als emanzipatorisch, als notwendig, und aber andererseits eben auch im Kapitalismus wieder fast wieder reaktionär, weil Arbeit jetzt ja nicht mehr emanzipatorisch wirkt, sondern eher knechtend, sage ich jetzt mal.
Ja, das ist auch der wichtige Punkt. Also Arbeit ist zunächst ja eigentlich nur ein Aufwand, den man betreibt, um was anderes zu erreichen. Also die Leute arbeiten ja nicht wegen der Arbeit. Ja. Sie arbeiten, um damit was rauskommt. Und das, was rauskommt, ist ja ein Produkt, das ihnen irgendwie in ihrem Leben weiterhilft und auch das bisherige Leben reproduziert. Also einmal sie ernährt und so weiter und auch zugleich Reichtum schafft, also mehr Produkt schafft. Dass die Arbeit einen doppelten Charakter hat, ist das, dass der Aufwand, der betrieben wird, also Arbeit nur als Aufwand gesehen, die ökonomische Form der Ware hat. Das heißt also, dass die Ware eine Produktform ist, die die Arbeit bestimmt und den Arbeiter. Der Arbeiter selber als Ware in den Arbeitsprozess eingeht und dadurch wieder Objekt ist, obwohl er das Potenzial hat, wie jeder andere Mensch auch, über seine Arbeit bestimmen zu können. Das ist also sozusagen der wichtige Punkt an dem ganzen Proletariatsbegriff. Ja, dasselbe, was du jetzt sagst, trifft auch fürs Proletariat zu, wo man sagen kann, was heißt ein Proletariat? Wenn man jetzt mal davon absieht, wie der Begriff entstanden ist, muss man sagen, das ist auch etwas ganz Doppeltes. Das sind Menschen, die auf der einen Seite durch ihre Arbeit das Mehrprodukt und ihre Regeneration erzeugen. Auf der anderen Seite haben diese Menschen aber nichts davon, weil sie in der Abhängigkeit der Form belassen sind. Also durch das, dass ihre Arbeit angeeignet wird von einer Privatform und sie selber eigentlich von der Gesellschaft abhängig sind. Als Arbeiter bist du gesellschaftlich bezogen, indem du dahin gehst, dich mit anderen versammelst, etwas produzierst. Aber das Kommando über diese Gesellschaft steckt im Geld und im Kapital. Also der Doppelcharakter ist, dass die Arbeit eine sowas wie eine Entwicklung zweifellos bringt oder zu einer Entwicklung verhilft, Also nicht, dass die Arbeit als Arbeitsablauf diese Entwicklung ist, sondern dass das, was produziert wird, nur durch Arbeit produziert wird, so rum. Und von daher ist dieses einfache Verständnis vom Lassalle absurd, dass die Arbeit die Quelle des Reichtums ist, stimmt nicht. Aber wenn die Arbeit nicht getan wird, dann können die Menschen sich einbilden, was sie wollen. Sie werden auf jeden Fall sich nicht entwickeln und nicht entfalten können, weil es niemand umsetzt. Also diese Trennung von Subjektivität und Aufwand, ne? Also Subjektivität ist die Entwicklung, was die Bedürfnisse ausmacht, wie entstehen Bedürfnisse. Die hat der Marx als Moment des ganzen Verhältnisses zwischen Arbeit und Konsum gesehen. Das heißt also, Arbeit erzeugt Bedürfnisse, neue Bedürfnisse. Jeder Reichtum, jede Entfaltung von Lebensmöglichkeiten erzeugt neue Entfaltungsbedürfnisse von Lebensmöglichkeiten. Das ist das subjektive Moment.
Können wir nochmal diesen Unterschied klar machen jetzt nochmal, weil ich finde schon, ich sehe das schon so, dass Arbeit auf alle Fälle dazugehört, damit der Reichtum
entsteht. Ja, 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 sag ich ja.
Dann kann man ja nicht sagen, Arbeit ist nicht die Grundlage für Reichtum.
Nee, Arbeit ist der notwendige Vorgang, um was zu entwickeln, was die Menschen zum Reichtum bringt. Aber Arbeit ist nicht selber die Quelle des Reichtums. Die Quelle des Reichtums sind die Entwicklung der Bedürfnisse der Menschen. Also dadurch, dass Produkte entstehen, dass du anders denken kannst und so weiter, dadurch bildest du dich. Das ist die Quelle. Die menschliche Selbstbildung ist die Ursache der Arbeit. Und diese Selbstbildung hat Arbeit als Mittel, als notwendiges Mittel. Das kann man nicht voneinander trennen. Man kann nicht sagen, gut, ich möchte zwar jetzt sozusagen mich entfalten, aber ich möchte nicht arbeiten. Von daher ist das Problem schon klar, dass es in der Arbeit selber steckt. Aber es ist dabei jetzt nicht der Handarbeiter in dem Sinn gemeint, der jetzt jeden Tag die Maloche macht und dadurch, dass er so unterjocht ist, sozusagen das gesellschaftliche Subjekt dabei ist. Das gesellschaftliche Subjekt ist gesellschaftlich. Das ist die ganze Vermittlung, die läuft zwischen allen Instanzen einer Gesellschaft, durch die Bedürfnisse entstehen. Und das ist dann so der Kern, dass das Bedürfnis das Treibende des Reichtums ist, das eben über die Reproduktion hinausgeht.
Also die Bedürfnisentwicklung hat damit zu tun, dass Reichtum entsteht.
Ja, das ist der Inhalt sowohl der Arbeit wie auch des Reichtums.
Aber dafür sagt man dann ja auch gar nicht nach den Inhalten des Bedürfnisses oder nach dem, was da herauskommt.
Ne, das ist eine ganz andere, das wäre was ganz anderes, eine ganz andere Diskussion, ja. Was jetzt Bedürfnisse, also Bedürfnis heißt jetzt zunächst mal nur Verlangen.
Ja, ich wollte nur eigentlich irgendwie nochmal wissen, warum das mir so kompliziert vorkommt. Das ist ja ein anderes Denken dann, weil natürlich ist Reichtum, heißt ja nicht nur, dass das jetzt das Materielle nur ist, also was weiß ich, die Produkte nur, also es ist ja mehr gemeint damit.
Ja.
Und dazu braucht man aber doch immer diese Bewegung der Menschen, Arbeit oder Tätigkeit und alles. Also ohne das würde doch das sich gar nicht bilden. Also wäre es für mich doch die Grundlage. Naja, vielleicht denke
ich mal. Ich würde es mal anders versuchen auszudrücken. Also, ich komme gleich auf den Punkt, warum ich da nicht ganz mit einverstanden bin, dass das Kapitalismus sozusagen die Möglichkeit ist, sich loszusagen, weil. Ich habe es jetzt so verstanden, wenn man wirklich sozusagen auch die ganze Geschichtlichkeit als jeweilige Entfaltung, als gesellschaftliche Entfaltung von der jeweiligen Bevölkerung eben sieht, wenn man auch das, was jeder Mensch tut, als Selbstentfaltung sozusagen sieht, wo eben Arbeit eine Möglichkeit zur Selbstentfaltung ist, dann ist natürlich Arbeit eine Möglichkeit, sozusagen persönlichen oder gesellschaftlichen Reichtum zu schaffen. Aber dann ist natürlich die Loskoppelung von Arbeit, in dem Fall durch Maschinen und weiterer Reichtumsbildung im Sinn von gesellschaftlicher Reichtumsbildung überhaupt nicht möglich, weil keine Maschine sozusagen die künstliche Intelligenz besitzt, um zu sagen, was ich eventuell mal machen will. Also ich kann ja selber entscheiden, keine Ahnung, mir gefällt jetzt lieber ein runder Stuhl, dann baue ich mir einen runden Stuhl und ich hätte aber gerne einen eckigen Tisch und dann mache ich mir einen eckigen Tisch. Eine Maschine kann nur stupide das fertigen, was ihr einmal eingegeben wird und das wird sie dann immer machen und deshalb kommt sie auch zu keiner Weiterbildung. Jetzt mal ganz einfach ausgedrückt. Das heißt, ich verstehe überhaupt nicht, wieso Marx auch nur in der Theorie darauf kommt, dass es im Kapitalismus möglich sein sollte, sich von der Arbeit loszusagen, weil Arbeit, wenn auch nicht in der Form, wie wir sie momentan haben, die kritisiere ich absolut, aber Arbeit an sich ist für mich ja, das, was er am Anfang als emanzipatorischen Begriff bezeichnet, ist einfach notwendig.
Ja, das sagt der Marx auch. Also, der sagt nicht, dass man von der Arbeit loskommt. Im Gegenteil, er schreibt im Kapital, dass es ein immerbleibender Prozess ist. Da geht es um was ganz anderes. Da geht es um die Trennung von Arbeit und Entwicklung der Menschen durch die Arbeit. Also die Subjektivität der Arbeit, was ich dann mehr die Kultur nenne, also der Sinn von Arbeit und das Bedürfnis nach Arbeitsprodukten, das ist macht eine Trennung dadurch, dass die Arbeit eben nicht so in einem Individuum stattfindet, wie du das jetzt in deiner Rede eigentlich genommen hast, sondern das ist ein gesellschaftliches Ineinanderwirken von Einfällen, von Erfindungen, ja, von Ideen, von Bedürfnissen, die sich eben auch in die Gesellschaft hinaus wiederbringen müssten, nachdem sie den Arbeitsprozess durchlaufen haben. Und genau das ist gegensinnig. Das heißt, die gesellschaftliche Entwicklung der Arbeit, der Arbeitsgeräte, der Arbeitsmaschinen, der Arbeitsprodukte steht im Widerspruch zu der Form, dass alles, was sich entwickelt, nur Geldform hat und vom Kapital akkumuliert wird und sich dadurch wieder im Wege steht. Das heißt also, die private Aneignung der Produkte steht im Widerspruch zu der gesellschaftlichen Potenz, die Arbeit in sich trägt. Das ist damit gemeint, dass eben das gesellschaftliche Zusammenwirken der Menschen ihren Reichtum bildet und unheimlich tolle Sachen zustande bringt, dass aber alles darin verschwindet, dass es Geldform hat, das als Kapital fungiert und also nur Kapital akkumuliert, das heißt nur die Interessen der Mehrwertbildung als Wertbildung sieht, wo doch eigentlich ein Mehrprodukt entsteht durch Menschen. Aber dieses Mehrprodukt hat die Form von Mehrwert. Und indem es mehr Wert ist, ist es kein Mehrprodukt mehr für die Menschen, sondern nur noch ein Mehrprodukt fürs Kapital. Also das Kapital verwehrt das Mehrprodukt. Und das macht eigentlich dann die Kiste aus, in der das Kapital dann bleibt und sich immer mächtiger macht und wodurch Macht gegen die Menschen entsteht.
Ja, das ist ja der Punkt, wo es jetzt eigentlich nicht weitergeht, weil man kann ja jetzt nicht einfach sagen, okay, die Kapitalfunktion vom Geld, ja, das ist für mich so ein Nebenprodukt. Ich sehe jetzt die ganzen tollen Sachen, die wir alle entwickeln können, nur darum geht es mir und nur das zielt jetzt. Und ach, die Geldfunktion, die nutzen wir halt weiterhin. Das funktioniert ja so nicht.
Na, du siehst ja, dass es dann irgendwann ein Problem gibt, dass die Leute nicht das Geld haben, um das einzukaufen, was gesellschaftlich möglich ist. Das heißt,
ich habe das jetzt rein utopisch gemeint. Man kann, wenn jetzt eine Gesellschaft vorhanden wäre, die einfach sagt, wir verschieben jetzt unseren, wie soll ich es nennen, unsere Wertkriterien, uns ist es jetzt wichtiger, dass einer kreativ ist oder dass einer toll Geige spielt, anstatt dass der einen großen Konzern leitet. Das geht ja auch nicht. Auch nicht.
Na, solange die Produkte als Waren da sind, geht das nicht. Also das Ganze entsteht eigentlich durch die Warenförmigkeit, in der die Produkte existieren. Das Kapital fängt damit an, also was der Marx geschrieben hat jetzt, dass die Produkte auf der einen Seite nützliche Dinge für Bedürfnisse menschliche Bedürfnisse sind und auf der anderen Seite sind es Produkte nützlicher Arbeit. Und diese Vermittlung zwischen dem, was die Arbeit und das Bedürfnis ausmacht, das ist die Ware. Das macht die Warenförmigkeit aus, wodurch praktisch eine eigene Logik entsteht über das Wertsein des Austauschs. Und das macht eben unmöglich, solange eben die Warenförmigkeit, die auch die Gesetzmäßigkeit der menschlichen Beziehungen ist, kann kein einzelner Mensch einfach sagen, ich kann mich über die Ware erheben, indem es mir nur darum geht, zum Beispiel Künstler zu sein. Das Schicksal der Künstler ist ja auch, dass sie immer ihr Geld brauchen und so weiter. Also der gesellschaftliche Bezug der Waren, der fällt immer wieder ins Loch. Und das Loch heißt Wert, letztlich dann auch Geldform und Kapitalform. Das heißt, alles verschwindet, was gesellschaftlich entsteht, um im Wert unterzugehen oder aufzugehen, wie man es versteht. Und das ist die Hemmnis, also dass es keine andere wirkliche Beziehung der Menschen gibt, als über die Warenform. Das macht also sozusagen dann auch die Klassengegensätze aus, nämlich dass es Menschen gibt, die selber warenförmig existieren als Arbeitskräfte und ihre Arbeitskraft als Ware auf den Markt bringen, auf den Arbeitsmarkt bringen und die verkaufen müssen. Und andere haben den Besitz an Maschinen und Technik oder... Gut, so in der einfachen Akkumulation steht sich das gegenüber. Die einen werden dadurch immer mehr von ihrem Besitz bereichert und die anderen bleiben immer auf der untersten Ebene ihrer Selbsterhaltung.
Gut, aber das, was dann als Klassenkampf bezeichnet worden ist, also vor allem gerade in der Sozialdemokratie, ist ja dann eigentlich Nonsens aus Marx' Sicht, weil das, was ich, also so wie ich es verstanden habe.
Bei der Warenform bleiben, weil das alles
dann eben, das, so wie ich es verstanden habe, geht es ja eigentlich nur darum, dass sozusagen die untere Klasse letztendlich selber zum Kapitalisten wird, weil halt versucht wurde durch von mir aus Arbeitnehmerrechte, dass die jetzt selber zu Aktienbesitzern werden und dann sozusagen selber mitbestimmen dürfen. Aber es bleibt alles innerhalb von diesem System.
Ja, klar. Es ist also auch da der Doppelcharakter. Also zum Beispiel ist es völlig klar, dass die Arbeiter um möglichst viel Lohn streiten müssen, dass sie auch um möglichst kurzen Arbeitstag kämpfen müssen, weil sie damit überhaupt nur ihre Position innerhalb dieser Klassengesellschaft halten können. Das ist aber nichts anderes wie eine Preisverhandlung. Das heißt, sie sind ganz in der Warenförmigkeit dabei drin. Auch im Arbeitstag, der Arbeitstag selber, den werden sie dadurch nicht in Selbstbestimmung überführen, aber es ist auf jeden Fall richtig, wenn sie möglichst kurze Arbeit verlangen, weil das gut ist. Da geht dann die ganze Gewerkschaftspolitik mit ein, wenn man kürzere Arbeit pro Kopf hat, dann gibt es weniger Arbeitslosigkeit und so weiter. Das ist natürlich ein ganzer Zusammenhang, dass das Kapital natürlich will, dass möglichst viel Arbeitslosigkeit auch entsteht, damit der Preis der Arbeitsklasse minimal ist.
Halt.
Ja doch, das ist ein ganz wichtiges Merkmal des Kapitals.
Wieso ist das notwendig?
Ja, damit die Arbeitskraft billig ist. Je mehr,
als Angstfunktion sozusagen.
Ja, Konkurrenz funktioniert so. Je mehr Leute draußen sind, desto billiger wirst du, weil du nicht auf dieses Niveau willst. Also das Kapital braucht die Arbeitslosen, um überhaupt seine Preispositionen aufrechtzuerhalten. Je mehr Angst da ist, arbeitslos zu werden, desto billiger ist die Arbeitskraft.
Und das ist Aber das ist ja nur bis zu einem bestimmten Punkt möglich. Ich meine,
ja,
irgendwann mal finanziert sich das System ja nicht mehr, wie man es
sehr gut
momentan
wahrnehmen kann. Ja, gut, das ist richtig. Aber das ist ja immer so die Sache, wie der ganze Umschlag läuft, ne, zwischen... Haben die Leute auch noch genügend Geld, um das zu fressen, was wir produzieren? Natürlich klappt das nie. Das macht ja den ganzen Widerspruch aus. Der Kapitalismus funktioniert einfach nicht. Der funktioniert immer so, dass er sich mal aufbläht, dann geht es den Arbeitern sogar eine Zeit lang gut, dann kriegen sie auch tatsächlich mehr, weil das Kapital boomt, weil es irgendwo anders die Wertschöpfung herholt. Meistens war es dann so in der Phase des Imperialismus oder wie das von Lenin dann so beschrieben worden ist, war das eben die dritte Welt, der Import von Arbeitsvermögen. All das, was dann so im Einzelnen läuft, ist ein Riesenkreislauf, der inzwischen nur noch als Finanzkapital um die Welt schwirrt. Also das ist der Punkt, ne? Wie weit das überhaupt möglich ist, dass der Kapitalismus funktioniert, scheitert eigentlich an seiner eigenen Logik. Das heißt, die Wertmasse, die dabei aufgebaut wird und immer mehr angehäuft wird, kommt in den Widerspruch, dass es sie gar nicht sich reproduzieren kann, dass sie dann hängen bleibt, weil sie nicht abgekauft wird, dass die kapitalistischen Krisen entstehen. Und so eine Krise ist dann immer eine Vernichtung von Kapitalwert und das lässt sich das Kapital ungern gefallen. Und dann gucken die, was machen wir jetzt? Und dann ist, weiß der Kuckuck, ein Krieg oder was man halt alles in der Geschichte beobachten kann, sind dann die Auswege. Du kannst also zum Beispiel den Imperialismus aus dem am Ende des Kolonialismus kannst du gut verfolgen, wie das zum Ersten Weltkrieg geführt hat, weil eben nur noch, weil der Imperialismus da noch nicht so entwickelt war, dass er die Verluste durch die Beendigung des Kolonialismus entstanden waren, ausgleichen konnte. Und dann haben die halt zum einen nochmal sowas wie ein Rückmarsch gemacht, nochmal, die Deutschen sind einfach in den Kolonialismus viel zu spät eingestiegen, wurden dadurch immer aggressiver, weil die anderen bevorteilt waren und so. Und so entstehen dann Kriege, ne, dass man sich dann auf einem anderen Weg was beiholt. Da ging es, glaube ich, um Marokko oder Algerien, ja, wurden die Deutschen, was?
Marokko-Krise war es.
Ja, wo die Deutschen dann praktisch in den Zweiten Weltkrieg drüber geschlittert sind.
Und erstmal die ersten.
In Ersten meine ich, ja. Und klar. Und diese ganzen Reibereien, die hatten ja auch immer sowas wie, also das ist jetzt nicht so, dass die mehr Geld wollten oder dass es so um irgendein Bereicherungsinteresse gegangen wäre. Natürlich geht es immer drum. Aber nicht als grundlegend. Grundlegend ist, dass sie Krisen abwenden müssen. Das ist der Witz, dass der Kapitalismus immer mit Recht auftritt, aber wir haben eine Krise, wir müssen alles tun, dass alle am gleichen Strick ziehen und so weiter. Und von daher entstand der deutsche Faschismus, also dieses Bedürfnis nochmal politisch wirksam zu machen. Alles sind Volksgenossen und müssen den Karren aus dem Dreck ziehen, der allerdings nur dadurch entstanden ist, dass eben die Aufhäufung der Wertmasse nicht mehr gesellschaftlich eingelöst werden konnte. Also das ist der Hauptpunkt, warum sich der Kapitalismus dann noch irgendwie auf Teufel komm raus zu erhalten sucht und geht nur darum.
Gesellschaftlich eingelöst, nicht mehr eingelöst werden konnte.
Ja, du musst
diese wahnsinnige Inflation dann.
Ja, die Inflation ist ja nichts anderes wie ein Ausdruck davon, dass das Geld kaputt geht. Und Geldzerstörung ist das, was dann die Krise ausmacht. Geldzerstörung heißt, dass die Waren, die auf dem Markt sind, den Kreislauf von Produktion zu Konsumtion nicht mehr voll leisten können. Dass also nicht mehr genügend Geld da ist, die Waren zu kaufen und zu viel Geld da ist, um sie zu produzieren. Also ist Inflation nichts anderes wie ein Unverhältnis zwischen Kapital und Arbeit. Die Arbeiter kriegen zu wenig und müssen auf der einen Seite zu wenig kriegen, damit die Produktivität überhaupt erhalten bleibt. Und auf der anderen Seite ist die Wertmasse des Kapitals so ungeheuerlich entfaltet, dass das Geld gar nicht mehr gedeckt werden kann. Das sind ja alles einfach getrennte Orte, wo was entsteht. Ja, da denkt der eine an seinem Schreibtisch in der Bank, der andere an in seiner Fabrik und der Arbeiter, da ist es dann schon ziemlich wurscht, der muss immer dann schlucken, was dann noch an Wertlage da ist. Der kauft, was er kaufen kann und der wird auf unterstem Niveau gehalten und das ist genau im Widerspruch zu dem, dass Reichtum mehr Produkt enthält.
Entschuldigung, also eben jetzt, dass die Entwicklung ja gezeigt hat, dass also das Niveau jetzt gerade bei uns immer höher wurde und so, dass es eigentlich ganz verschwindet, ja, dass man also dann schon irgendwie versuchen muss, was anderes zu denken oder überhaupt auf die Idee zu kommen, dass der Kapitalismus nicht funktioniert. Weil es wurde ja historisch und immer besser so, für die Masse Menschen wurde ja der Lebensstandard.
Du, das lässt sich, glaube ich, nicht halten, dass das stimmt. Du hast recht, wenn du das so rein psychologisch siehst, dass wir natürlich heute Handys haben und gute Kommunikationsmöglichkeiten und Bequemlichkeiten haben, so rumgesehen, schon rein psychologisch kann man sagen, ja, schau dir doch mal an, was die früher gehabt haben. Aber von der Arbeitszeit hat der Mensch immer weniger Zeit für sich. Ja? Das heißt also, das Moment, was wir verspüren, das kannst du zurückverfolgen, was an Freizeit da ist. Das gab zwar mal so Kurven, wo der Freizeitmarkt politisch wichtig war, aber im Mittelalter hat ein Mensch höchstens 5 Stunden am Tag gearbeitet. Das hat gelangt. Das
wird aber gesellschaftlich komplett andersrum dargestellt.
Bitte?
Es wird komplett
ja, andersrum. Aber
zum Beispiel in der Schule wird gelehrt, dass es Freizeit vor den vom Ersten Weltkrieg sowieso nicht gab und nach dem Zweiten Weltkrieg ging es erst los.
Also es gab einen längeren Arbeitstag, das stimmt, wenn man es also so festmacht, dass man sagt, gut, die hatten noch 10 Stunden Arbeitstag, die Arbeiter.
Hatte meine Mutter noch gehabt, die hat ja noch 12 Stunden gehabt und dann Samstag dazu.
Ja, aber das ist jetzt ein kleines, kleines Fenster in der ganzen Geschichte.
Das
ist
eine Entwicklung sehen und ich glaube, das Problem ist ja, wie kommt man drauf, dass halt das doch alles nicht stimmt und dass es irgendwie wahnsinnig kostet in Wirklichkeit. Also dieser sogenannte bessere Standard für die Mehrheit.
Ja, also das ist halt sozusagen die subjektive Seite, dass wir machen natürlich einen Haufen Fortschritte. Die Produktionsmittel sind anders und die Medizin ist anders und die Menschen werden älter. Aber wenn du das zurückverfolgst und über den Durchschnitt der Menschen arbeiten wir heute mehr als früher. Für eine Klasse von Menschen stimmt es wieder nicht. Ja? Zum Beispiel ist der Durchschnittsarbeiter um die Jahrhundertwende, ich glaube 1908 war diese Statistik, die ich mal gelesen habe, ist der durchschnittliche Arbeiter 54 Jahre alt geworden. Ja? Also von daher ist es von der Klasse her klar, dass heute ist das weitaus besser. Aber vom Durchschnitt der Bevölkerung her gesehen, wird es immer enger. Also da werden sozusagen auch die ganzen Müßiggänger oder wie die dann heißen, die werden ja auch vom Kapital abgeschafft. Also gibt es immer mehr arbeitende Menschen, die immer mehr an dem versammelt werden, dass das ganze Ding laufen muss. Und du findest heute einfach diese Müßiggänger nicht, die damals zu 40% der Bevölkerung oder 30% ausgemacht haben, weiß ich jetzt nicht. Aber verstehst du, das ist ja jetzt nicht so einfach ein plakatives Geschichtsbild, wo man sagen muss, wie die Gesellschaft war so und so, sondern das war der Klassenkampf, der früher eben noch relativ persönlich oder sagen wir mal an persönlichen Lebensstilen sich festgemacht hat, die ökonomisch begründet waren, und heute verschwindet diese Persönlichkeit des Unterschieds.
Aber das wäre doch letztendlich dann nie ein Klassenkampf gegen das System, sondern nur ein Klassenkampf gegen den schlechten Stand der eigenen Klasse, oder?
Ich weiß jetzt nicht von
welchem. Ich würde ja schon echt der Begriff sagen, Klassenkampf kann eigentlich, geht immer nur um die Klasse, die schlechter dran ist wie eine andere oder so.
Ja, also, gesellschaftlich gesehen ist es dann eigentlich alles zum Weglassen, weil es ja immer nur darum geht, dass die jeweilige Klasse im System besser dargestellt ist, dass es nicht darum geht, das System zu ändern.
Ja, der Klassenbegriff gehört zum Kapitalismus. Das heißt, es kann nicht darum gehen, Klassengegensätze zu erhalten. Nach Marx gibt es 3 Klassen,
ja,
und die machen den Kapitalismus aus, als Verhältnis von Menschen.
Ja, aber das, was zum Beispiel ein Sozialdemokrat unter Klassenkampf versteht, ist ja kein Kampf darum, das System zu überwinden, sondern ist nur ein Kampf darum, dass der arme Arbeiter, der kein Geld mehr hat und der hungert, jetzt endlich irgendwoher genug kriegt, damit er überleben kann. Und um mehr geht es ihm gar nicht.
Ja, oder halt rauszuholen, was rauszuholen ist. Und was rauszuholen ist, bestimmt aber das Wertgesetz. Also das ist so der Punkt. Natürlich gibt es Phasen, wo es den Arbeitern auch relativ gut geht. Ne? Das heißt einfach, dass die Verwertungslage so ist, dass das Kapital noch nicht unter diesem Akkumulationsdruck steht, dass die Wertmasse noch nicht so massiv ist, dass man davon noch relativ viel, sagen wir mal, Lebensstandard umsetzen kann. Also zum Beispiel heute zu verstehen, warum das nötig ist, dass die Leute mehr arbeiten, wo es weniger Arbeit gibt. Ja? Das ist sozusagen der geistige Knoten, der da drin steckt. Was Kapitalismus ausmacht, ist dieser Widersinn, keine Arbeit zu haben. So haben wir es jetzt heute, durch die Technologie. Und auf der anderen Seite nur aus der Krise rauszukommen, wenn es mehr Arbeit gäbe. Und das ist der ganze Witz. Ja? Wir stehen heute also da drin, dass die Möglichkeit, dass der Kapitalismus sich praktisch nochmal fängt, eigentlich nur, ja, was weiß ich, durch Kriege oder sonst was möglich ist, aber der Widersinn bleibt. Das ist also das, wo alles brennt. Was die Arbeit entwickeln kann und was jetzt die Sozialdemokraten dann auf der einen Seite verlangen, nämlich weniger Arbeit und mehr Geld, ist ja okay, ist auch ganz nett, ne? Aber auf der anderen Seite ist ja das genau das, was nur ein Gefeilsche ist um den Arbeitspreis, und dann tritt der andere auf, der Kapitalist, und sagt, ja, hör mal, was du dir einbildest, was du als Sozialstandard und was du als Lebensstandard und sonst was willst, das kannst du mit der Arbeit, die du bisher leistest, nicht mehr kriegen. Und das Ganze liegt natürlich daran, dass das Geld immer mehr im Kapital akkumuliert ist, also überhaupt nur noch wandert zwischen Beschäftigung und Nichtbeschäftigung. Also Kapital will beschäftigt sein, das will da mal Geld reinbuttern, mal dort, und je schlechter der ganze Prozess funktioniert, dass also immer weniger zurückkommt, desto weniger kann das Kapital überhaupt noch zugestehen. Das heißt, also es geht dann direkt in den Lebensstandard der Menschen, in die Sozialleistung, in die Rente, in die Luxusgüter. Das kommt alles von daher, dass alles abgesaugt, also Kapital vernichtet wird letztlich.
Nicht mehr das leisten kann, was ich mir dann leisten würde. Und der zweite Punkt ist einfach, ich sage jetzt mal die Entfremdung, dass ich zum Beispiel nicht mehr das machen kann, was ich gerne arbeiten würde, sondern dass ich nur das machen kann, wofür ich jetzt gebraucht werde, sozusagen als Warenform.
Ja, einen dritten Punkt hast du vergessen, dass du gar nicht mehr sicher sein kannst, dass du dich erhalten kannst. Wenn das Kapital kaputt geht, ist deine Rente kaputt und deine Sozialversorgung.
Gut, das ist die nächste Bindung, dass halt alles auf dieses eine System aufgebaut ist.
Ja, aber das alles ist doch Grund genug.
Das suggerierte Freiheit da, also was ich individuell für Freiheiten habe, die natürlich nicht da sind. Also was du jetzt geschildert hast, das ist ja, ich möchte das und das und das, möchte also das machen, was ich will, und ich möchte auch meinen Standard behalten. Das ganz individuell gedacht, ne?
Aber ja gut, ich meine, wenn man es so sieht, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder es gibt doch irgendwie ein anderes System, wo ich noch nicht weiß, wie es aussehen soll, oder ich schaue halt, dass ich mich psychisch weitgehend so dem System anpasse, dass ich da halt möglichst gut wegkomme. Was jetzt natürlich sehr schwer möglich ist, wenn man das, ja, ich will es mal sagen, schon bei vielen Leuten sieht, die sich sehr gut an System anpassen, dass die psychisch irgendwann mal einfach irgendwo einen Schlag weg haben, weil es einfach nicht, aus meiner Sicht, nicht,
ja, aber in der Hoffnung,
nicht natürlich ist.
In einer ewigen Hoffnung, dass es auch so bleibt dann, dass es also, dass
natürlich, die Rente natürlich,
dann kommt, dass ich das dann gelohnt hat, dass ich irgendwo immer Angst haben habe.
Klar, weil du investierst in deine Lebenszeit und du musst immer Angst haben, dass das sich vielleicht doch nicht gelohnt hat.
Aber
jetzt mal so einfach ausgedrückt.
Ich meine ja, das ist das, was kostet. Das ist ja eine Menge Kosten, sind das für den Menschen, für den Einzelnen auch.
Also naja, man kann sich schon, also es ist ja das, was die Manager da so als Titeltainment planen. Die haben ja das richtig im Kalkül. Die sagen sich, wie kann man die Leute praktisch von ihrer Lebensweise so weit runterbringen, dass sie gar nicht mehr irgendwas ändern wollen. Das ist ja das, was läuft. Also flexible Persönlichkeit ist auch nichts anderes. Dass man halt sagt, gut, was brauchen die? Die brauchen eigentlich Minimales. Die brauchen Kultur, um sich abzureagieren, um irgendwie nochmal ein Gefühl für sich zu haben. Das muss alles noch so auf einer Ebene gehalten werden, der Regeneration, dass sie mit ihrer Freundin was machen können, dass sie was zum Leben haben und dass sie ansonsten nichts anderes wollen. Aber also Titeltainment ist praktisch das, gibt mir, ich bin brav und ich ernähre mich so, wie ihr es wollt und so weiter. Aber selbst das funktioniert ja nicht, weil das Kapital nun mal in einer Logik weiterarbeitet, wo da kann laufen, was will. Das kann sich damit gar nicht retten, weil die Wertmasse immer mehr steigt und immer mehr zirkuliert und immer unbefriedigter und unbeschäftigter ist. Und weil die Wertmasse unbeschäftigt ist, bricht dann das Geld zusammen. Das heißt, das, was dieses Entertainment funktioniert eben nur auf einer Basis, wo Geld als Zahlungsmittel auch funktioniert, wo man sagen kann, ihr habt so und so viel Geld und dann und das Ganze, was dann aber entsteht, ist ja, dass Geld auch zerstört wird. Geld ist was ganz Gesellschaftliches, ist abhängig von dem, also es gab es ja auch schon in den 20er Jahren das Problem mit dem Geld, also im letzten Jahrhundert, das Problem, dass die Leute plötzlich die hatten da noch 100 Mark in der Tasche und das war plötzlich nichts mehr, weil 1000 Mark angesagt waren. Also, dass diese einfachen Prozesse gar nicht funktionieren. Bis zu Millionen. Also, das sind die Sachen, die ökonomisch dann ableiten. Das heißt, man kann sich voll so viel einbilden, wie man will. Es gibt natürlich Polster und es ist ja alles auf einem relativ reichen Niveau noch, was wir haben. Wir sind noch nicht in einer ernsthaften Situation, wo man sagen kann, morgen geht eine Inflation los. Aber was übermorgen ist, das folgt alles dieser Logik. Ja? Also auf der einen Seite hat die Logik ja dann verschiedenste Wirklichkeiten, da passiert dann dort wieder was und dann muss da wieder was geschehen und dadurch wird die Wertmasse wieder sozusagen in Gang gebracht. Reanimiert. Und dann gibt es vorübergehend mal wieder eine Besserung in der Krise, aber in der Tendenz geht das immer gegen die Leute, gegen die Entwicklung der Leute. Also das wird alles immer einfältiger auf gut Deutsch. Das Leben und die Bedürfnisse und die Arbeitsmöglichkeiten werden immer einfältiger. Und selbst wenn man das weiterführt als Unterhaltung der Menschheit durch Entertainment, ist auf der anderen Seite der Ökonomie auch nichts geholfen. Also nicht mal das funktioniert.
Ja, aber trotzdem ist das System noch ein Stück weit selbsterhaltend.
Und ja, ja, es kann.
Jetzt haben wir noch keinen Ansatzpunkt.
Kann noch eine Kurve kratzen, ja. Aber
ich meine, klar kannst du
sagen. Aber das Kapital geht dabei kaputt.
Früher oder später müsste es rein theoretisch zusammenbrechen. Das kann aber auch noch 150 Jahre dauern. Das erlebe ich dann nicht mehr.
Nee, das sagt sogar der Professor Sinn, der sonst nie ich etwas weiß, Gutes
dass
der sagt.
Auch sagt, dass es nicht
sagt, mehr dass das nicht geht.
Ja, nur, ich weiß nicht, jetzt haben wir ein System beschrieben, das total deterministisch ist und es wird schon so die Heilshoffnung, es wird schon mal zusammenbrechen, weil die Theorie das auch sagt. Und jetzt sitzen wir da und warten drauf, oder wie?
Nein, da muss ich jetzt was entwickeln, wenn es da so weit ist.
Wir müssen deshalb die Fehler des Marxismus diskutieren, damit wir aus dem Schlamassel rausfinden.
Und schon die so Wahlen gemacht haben, zum Brotkorbsozialismus oder wie das heißt.
Ja, das interessiert mich mal, wie man überhaupt auf die Kurve kommt, dass man jetzt sozusagen als eine Alternative die Kommunalisierung als das neue Fördersystem aufbringt.
Gut, das kommt aber erst, nachdem wir die Probleme des Marxismus kapiert haben. Und heute haben wir nun mal das Thema.
Gut, dann warte ich damit noch ein bisschen.
Ja. Aber es ist schon wichtig, der Punkt, dass das Ganze ein geschlossenes System ist, das sich selbst im Weg steht. Und wenn man das nicht begreift, dann begreift man in den Klassengegensätzen schon praktisch, da will man die Überwindung schon durch den Klassenkampf sehen. Das war das Thema jetzt. Das heißt also,
Klassenkampf überwindet nichts.
Das ist klar.
Naja, also so würde ich jetzt das nicht abtun. Klassenkampf ist eine Form, in der der Streit und die Selbstaufhebung des Systems logisch läuft. Ja? Das heißt, der Klassenkampf muss geführt werden. Aber er selbst enthält nur den Selbstwiderspruch der bürgerlichen Gesellschaft. Das heißt, darin drängt sich die Auflösung dieser Gesellschaft schon hervor. Deshalb ist er nicht einfach nur irgend so ein Quatsch, den man besser sein lässt. Der läuft in jeder Lohnverhandlung, der läuft in jeder Rentenversicherung, der läuft bei den Sozialleistungen, bei Hartz IV und so weiter. Das ist der Klassenkampf, ja. Und das ist dann natürlich, wäre schwachsinnig, da zu sagen, Leute, ist wurscht, was ihr macht, ist ja nur Klassenkampf, macht's halt. Also, verstehst du? Also es geht da schon um was.
Natürlich.
Und natürlich ist der Kampf um die Arbeitszeit ein ganz enorm wichtiger Teil, um den Leuten, damit klar wird, dass das Kapital keinen Zentimeter mehr Platz kriegt. Gewerkschaftsarbeit hat ihr Recht. Das darf man nicht einfach, so wie das die Wertkritiker dann tun, die sagen so ungefähr, oh Gott, ist ja nur alles immanenter Kram. Ja, aber die ganze Immanenz hat ja die Transzendenz in sich. Das heißt, je heftiger der Klassenkampf ausgetragen wird, desto bewusster wird dieser Gegensatz und desto klarer wird, das kann ja gar nicht funktionieren, das Ganze. Wir können jetzt irgendwie von einer relativ abgehobenen Stellung aus mal sagen, ja, klasse, das Ding ist ja unlogisch, wird irgendwann zugrunde gehen, aber das wird nicht zugrunde gehen, ohne dass was geschieht. Also
eben, das ist ja der kritische Punkt für mich, dass das System so ist, dass es da jetzt mal ganz lapidar gesagt auf ein paar Hantel mehr oder weniger, die da halt nicht reinpassen, dass es auf die nicht drauf ankommt. Die werden von jedem in sich geschlossenen System, wird sowas immer einfach mitbedacht. Da ist immer eine Teilmasse da, sage ich jetzt mal ganz unmenschlich, die einfach nicht ins System passt. Die wird aber mitgetragen und mitgeschluckt.
Ja, und deshalb müssen wir von Menschen ausgehen. Das eine ist sozusagen die objektive Logik. Und Klassenkampf heißt, dass die Menschen diese objektive Logik kapieren und als eine Logik gegen sich begreifen. Das wäre also der Übergang vom reinen Klassenkampfvorgang zu einer Interpretation, was überhaupt dann menschliche Verhältnisse sein können. Das kann eben nicht sein, dass man glücklich ist, wenn man seinen Job hat in irgendeinem Callcenter und sowas. Es geht dann um gesellschaftliche Verbindung. Es geht um menschliche Subjektivität letztlich da drin. Dass also die Leute sagen, das Ganze, wer bin ich denn, dass ich jetzt darum kämpfe, ein bisschen mehr Geld zu kriegen für eine beschissene Arbeit zu einer ich brauche das mehr Geld. Ich brauche weniger Arbeitszeit, um überhaupt mich zu verhalten in meinem Leben, um überhaupt die Lebensmöglichkeiten, die mir gegeben sind, auszuschöpfen. Aber zugleich ist die Gegebenheit der Lebensumstände oder der Lebensbedingungen auch eine Absurdität meines Lebens, gegen die ich auch grundsätzlich aufstehe. Also nicht nur, wie es mir gegeben ist und was ich da drin halt noch erreichen kann, sondern ich sage, ich will ganz anders leben. Ja, dieser Schritt ist ein subjektiver Schritt, den jeder Mensch machen muss, wenn er sich mit der Gesellschaft befasst und nicht ein objektiver, wo man sagt, gut, die Logik ist so, also müssen wir so sein. Und das ist auch das Problem von der Diskussion um das Proletariat, also die ganze Diskussion von, dass das Proletariat die Avantgarde der neuen Gesellschaft ist. Das ist einer der schlimmsten Fehler, die gemacht worden sind, der seine Geschichte hat und wo es nicht so gelaufen ist, dass jetzt einfach nur die Sozialdemokraten an ihr Ende gekommen sind und mal was anderes wollten, sondern wo tatsächlich eine Position entwickelt worden ist, die sich mehr oder weniger aus dem Staatsverständnis ergeben hat, ganz besonders von Lenin. Bei Marx kommt allerdings auch schon diese Überlegung vor und im kommunistischen Manifest kommt es vor, dass das Proletariat, so wie es damals verstanden worden ist, die Klasse war, die nichts zu verlieren hat, außer die Ketten, an die es gebunden ist. Und von daher ist sowas wie ein Emanzipationsbegriff da angerührt worden, der, wenn man es jetzt mal ganz so für sich nimmt, in dem Verständnis war, wenn der Kapitalismus, oder die Bourgeoisie hat, das steht im kommunistischen Manifest, wenn die Bourgeoisie ihr Ende produziert, dann eben vor allem dadurch, dass sie ihren Totengräber produziert. Proletariat ist der Totengräber der Bourgeoisie, so steht es im Kommunistischen Manifest. Und so rum stimmt es auch. Das kann man so sagen. Der Punkt fängt an, problematisch zu werden, wo es dabei ging, wie erreicht man, was erreicht sozusagen der Aufstand oder das Tun dieses Totengräbers, was betreibt der? Da ging es immer um das Gemeinwesen Staat, also um die Staatsform eines Gemeinwesens. Bei der Pariser Kommune war das die Einsicht von Marx, dass der Staat selber nicht vom Proletariat übernommen werden kann. Also da war ja noch sowas wie der Streit um die Staatsmacht. Da wollten die Proleten praktisch, weil sie zu der Zeit halt, das war auch eine günstige Situation, die waren alle bewaffnet wegen dem Krieg von Napoleon. Dadurch kam das natürlich so zum Brennen, dass die gesagt haben, wir sind der Staat. Und der Streit der Arbeitermacht als Staatswesen hat zu nichts anderem geführt, als dass sich die Staatsgewalt konzentriert hat auf diese Feindschaft und die niedergemacht hat. Das kann also nicht sein, hat Marx im Vorwort, also das Kommunistische Manifest war ja 1948 schon da, und im Vorwort zu 1876 oder sowas, von der dritten oder vierten Auflage, da steht es dann drin, dass wir das gelernt haben, dass es jetzt um was anderes gehen muss. Es kann nicht sein, dass das Proletariat praktisch Staatsmacht wird. Der Lenin hat dieses Zitat von Marx ganz anders interpretiert. Er hat daraus geschlossen, dass es darum geht, den Staat zu vernichten. Der Engels und der Marx hatten noch geschrieben von, dass der Staat unnötig wird, dass er abstirbt. Also das ist so der Punkt, in dem sich die ganze weitere Diskussion bewegt hat, vom Avantgardismus des Proletariats. Das ist eine Formulierung, die von Lenin dann kam. Die findest du bei Marx nicht. Der Marx hat ganz im Gegensatz dazu geschrieben, im Elend der Philosophie hat er geschrieben, die arbeitende Klasse wird im Lauf der Entwicklung an die Stelle der alten bürgerlichen Gesellschaft eine Assoziation setzen, welche die Klassen und ihren Gegensatz ausschließt. Und es wird keine eigentliche politische Gewalt mehr geben, weil gerade die politische Gewalt der offizielle Ausdruck des Klassengegensatzes innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft ist. Also das steht da unter Punkt 5. Das ist eine ganz wichtige Geschichte, die ja auch durchgehalten hat bis hin zu der 1876, 77, wo dann eben, kommt es auch in der Kritik des Gotha-Programms vor und es kommt nochmal in dem Vorwort zum Kommunistischen Manifest vor. Es ist ein Standpunkt, den hat er bis zuletzt gehalten, als er über die Kommune schrieb, also zum Bürgerkrieg in Frankreich, da hat er auch nochmal zum Ausdruck gebracht, die Mannigfaltigkeit der Deutung, denen die Kommune unterlag, und die Mannigfaltigkeit der Interesse, die sich in ihr ausgedrückt fanden, beweisen, dass sie eine durch und durch ausdehnungsfähige politische Form war, während alle früheren Regierungsformen wesentlich unterdrückend gewesen sind. Ihr wahres Geheimnis war dies, sie war wesentlich eine Regierung der Arbeiterklasse, das Resultat des Kampfes der Hervorbringenden gegen die aneignende Klasse, die endlich entdeckte politische Form, unter der die ökonomische Befreiung der Arbeit sich vollziehen konnte. Also sagt er damit ganz deutlich, es geht darum, nicht sich auf die bestehenden Strukturen des Staats einzulassen, sondern aus dem Proletariat eine Regierung zu entwickeln, die praktisch in ein Gemeinwesen übergehen muss, das die Gesellschaft selber bestimmt. Das ist aber, und das hat er mit Diktatur des Proletariats dann auch mal bezeichnet, weil das war eine Formulierung, die damals von in der Arbeiterbewegung schon da war. Und von daher ist das auch noch leicht nachzuvollziehen. Er schreibt nämlich im nächsten Satz, die politische Herrschaft des Produzenten kann nicht bestehen neben der Verewigung seiner gesellschaftlichen Knechtschaft. Die Kommune sollte daher als Hebel dienen, um die ökonomischen Grundlagen umzustürzen und denen der Bestand der Klassen und damit der Klassenherrschaft ruht. Einmal die Arbeit emanzipiert, so wird jeder Mensch ein Arbeiter und produktive Arbeit hört auf, eine Klasseneigenschaft zu sein. Darum ging es. Und von daher kann man nicht sagen, die Arbeiterklasse kann überhaupt als Diktatur des Proletariats fortbestehen. Das ist ein Moment des Umschwungs, wo er sagt, ja gut, die sind dazu gezwungen, ihre Gegner zu beherrschen. Aber das ist eine ziemlich blöde Geschichte, er hat sich ja auch mal in einem Brief dazu so verhalten, dass er an Weidemeier war das, dass er gesagt hat, ja gut, der Klassenkampf führt notwendig zur Diktatur des Proletariats, aber das ist auch sein Ende. Ja. Also wie man das jetzt nur geschichtlich versteht, da hat der Lenin einen Wahnsinn in seinem Hauptwerk oder im sehr wichtigen Werk, Der Staat und die Revolution, hat er daraus eben seine ganze Theorie aufgebaut, aus so ein paar Bemerkungen, dass nämlich der Staat eine besondere Machtorganisation war und auch sein muss als Organisation zur Unterdrückung einer Klasse. Welche Klasse aber muss vom Proletariat unterdrückt werden? Natürlich nur die Ausbeuterklasse, das heißt die Bourgeoisie. Die Werktätigen brauchen den Staat, um den Widerstand der Ausbeuter niederzuhalten, aber dieses Niederhalten zu leiten, in die Tat umzusetzen, ist allein das Proletariat imstande, als die einzige konsequente revolutionäre Klasse, die einzige Klasse, die fähig ist, alle Werktätigen und Ausgebeuteten im Kampf gegen die Bourgeoisie, im Kampf um deren völlige Beseitigung zu vereinigen. Und er spricht immer von Vernichtung des Staates. Also das ist eine völlig neue Komponente. Der Marx hat davon gesprochen, dass der Staat von selbst zugrunde geht, wenn eben es eine Regierungsform der Arbeiter gibt, die sich praktisch als bedürfnisbildende Organisation entwickelt. Und der Lenin spricht da als setzt überhaupt den Gegensatz von Kampf dem Staat als Hauptaufgabe des Proletariats um. Das ist eine ganz andere Aussage. Also das war allerdings auch etwas, was der Lenin gebraucht hat, weil die Situation in Russland eine ganz andere war. Da war in dem Sinn ein Proletariat nicht entwickelt, dass es eine Regierung bilden könnte, oder es gab auch keine, noch gar nicht die Entwicklung der Produktivkräfte, die es zugelassen hat. Es gab einfach nur noch die Theorie, dass man den Staat bekämpfen muss, um die Leute praktisch in diesem Kampf zu verbinden. Es war also sozusagen dann ein politischer Kampf, der da geführt worden ist. Und für Marx war der Kampf aber eigentlich ein Aufhebungsprozess von Politik. Das heißt, der politische Akt besteht daraus, Klassengesellschaft untergehen zu lassen. Das ist die letzte politische Tat, die erreicht werden soll. Also die ganze Geschichte ist von daher, kurz gesagt, in die Hose gegangen. In die Leninsche Hose. Das war jetzt ein bisschen viel, ne? Ja, wir sind jetzt eigentlich erst an der Fragestellung, warum hat der Sozialismus nicht funktioniert? Also diese Hauptachse, warum das nicht funktioniert hat, war die Umkehrung von einer antipolitischen Bewegung sozusagen in eine politische Bewegung. Sowohl Lenin wie Stalin wie Mao Zedong haben aus allem nur noch Politik gemacht. Das heißt, die haben genau das in die Perversion getrieben, die der Marx verhindern wollte.
Ja, das ist Schwachsinn. Das ist genauso wie der Versuch von der Räterepublik in München damals. Das ist genauso in die Hose gegangen.
Ja gut, das sind jetzt aber dann der Wurm da drin. Also bei der Räterepublik in München, glaube ich, war es noch ein bisschen anders. Da war einfach Es war einfach eine hochmilitante Situation, wo sich auch nicht genügend gebildet hat in den, also das, was wir seit dem 20. Jahrhundert als Grundproblem haben, ist, dass der Kapitalismus eigentlich schon lange am Ende ist und dass dass die Probleme so schlagartig auftauchen, wie in der Weltwirtschaftskrise, ja, da steht plötzlich Verelendung ins Haus, davor war noch alles ein Prozess. Und diese totalen Krisen, die haben auch totale Konfrontationen gemacht und in diesen Konfrontationen funktioniert fast nur noch Politik und Krieg und Waffen. Da funktioniert überhaupt nicht irgendwie nochmal sowas, dass Menschen ihre Lebenszusammenhänge finden und so, was man dann eben, das klingt dann fast idealistisch, was man im Marxismus dann sieht. Ne? Das ist einfach schon eine hochentwickelte Versteifung, die aber mit einem Problem, was man wirklich beheben kann, zu tun hat, dass eben Kultur nicht als ein gesellschaftlicher, als eine gesellschaftliche Notwendigkeit einbezogen war. Das ist dann einfach so
das
auf diese...
War, das ist es doch immer noch nicht.
Ja, wir arbeiten dran.
Aber aber wenn man sich das zum Beispiel... Also ich kenne zum Beispiel kein Land, das irgendwo in der Verfassung drinstehen hat, dass Kulturen...
Zum Beispiel in den meisten Länderverfassungen steht das ausdrücklich drin.
Dass Kultur geschützt gehört, ja, aber nicht, dass es ein...
zu entwickeln ist, aber wenn du musst mal bei den Bayern da schauen.
So verblasen wird, aber auf Bundesebene kenne ich das nirgendwo.
Naja, aber es geht jetzt gar nicht mal so um die Kultur, die man in Gesetzestexten fasst, sondern ich meine ja mit Kultur nur Sinnbildung. Also das ist der Moment der Sinnbildung eines Prozesses und dem, dass die Menschen Lebensbedürfnisse haben, dass das zusammengeführt werden muss. Also das, was auseinandergefallen ist zwischen Ökonomie und Kultur, ist, dass die Ökonomie eine verselbstständige Form von Bedürfnissen ist, wo die Menschen in ihrer Einzelheit dranhängen und ernährt sein müssen, aber die Sinnbildung, die Entwicklung von menschlichem Reichtum wieder auf einen ganz anderen Kanal läuft. Ne? Und das kann man dann halt auch mit dieser ganzen mit diesem Arbeiterkult zusammenbringen. Die haben aus dem Proleten eine Kulturfigur gemacht, die sie gar nicht mehr bringen kann. Zumindest nicht mehr im 20. Jahrhundert. Im 19. schon noch. Da war das noch beisammen. Da war Entwicklung der Bedürfnisse und die Sinnfindung der Gesellschaft ein und dasselbe. Aber um die Jahrhundertwende hat sich das dann ganz anders aufgelöst, dass eben die Kultur praktisch von Faschisten reflektiert worden ist. Als zusammenhaltendes Moment, als Sinnstiftung der Nation und auch von der Arbeiterbewegung, als Kultfigur des Proleten. Ja. Also da war dann was geschehen, wo Kultur und Ökonomie auseinandergefallen ist und dann auch in diese Schere der Staatskultur gekommen ist. Faschismus ist ja nichts anderes wie staatskulturelle, also eine Staatsdiktatur durch Kultur.
Und die Zwischenzeit vorher, diese 20er Jahre und dieser Höhepunkt mit, was weiß ich, von Kulturschöpfung
auch. Ja, das war aber diese, das war diese Hochphase, in der sich die Verselbstständigung, das war ja nur eine Seite der Gesellschaft, in der das geblüht hat. Das war ja auch auf der anderen Seite ging es den Arbeitern schon immer schlechter. Die waren gerade aus dem Ersten Weltkrieg zurückgekommen und in einem ziemlichen Elend, wo eine Elendsfigur wie der Hitler dann so aufblühen kann, weil sie den verstanden haben. Ja. Und zugleich gab es eine Schicht, die in ihrer Hochkultur geblüht hat. Also das Wichtige ist bei der Kritik an dem Leninismus, dass man diese Mogelpackung, dass Revolution eigentlich immer heißt Aufhebung der Klassengesellschaft und das heißt Aufhebung von Politik, Wendung von Politik in Lebensverhältnisse der Menschen, dass die nicht einfach funktionieren darf. Weil das war der Hebel, mit dem der Stalin und der Mao dann wirklich politische Macht begründet haben. Bei Mao findest du fast nur noch Selbsterhaltung der politischen Wahrheit, also so ein Wahrheitsfetischismus. Wir haben die richtige Meinung, alles andere sind die Revisionisten. Es wurde nicht mehr mal bezogen auf irgendeinen ökonomischen Sachverhalt, auf gar nichts. Es war nur noch praktisch Politik absolut. Und wird der wahren Linie des Weltkommunismus nicht folgt, der ist ein Revisionist und dann ist es, da kann man zu allen Mitteln greifen und wenn man erschießt. Und der Stalin hat es auch ganz gut gemacht und der Mao auch.
Gibt es da nicht auch noch so einen Trend in Richtung Politisierung momentan wieder? Da wird ja auch inzwischen total viel als Politik verstanden.
Ja, ja, über den Politikbegriff sind wir noch nicht weg. Es gibt jetzt aber unter den Marxisten gibt es schon Strömungen, die das auch so sehen, dass es um einen Aufhebungsprozess von Politik geht. Allerdings muss der politisch sein, ja, das schon. Also bei den Streifzügen in Wien finde ich das, bei den Wertkritikern auch zum Teil. Und wohingegen zum Beispiel die Antideutschen ganz radikal ideologische Politiker sind, ne, das ist, die haben halt jetzt den Antisemitismus als Schlüsselbegriff ihrer Erkenntnisse und verwenden den Begriff ausschließlich politisch. Das ist auch, das ist das Übel, dass sich das so schnell umkehrt. Bei denen konnte man sogar richtig verfolgen, wie die dann sowas wie ein Sammelsurium wollten von ihrem, von einer Philosophiekritik kam, die gar nicht schlecht war. Also die waren die Ersten, die den Heidegger gut kritisiert hatten wieder. Und hatten dann den Antisemitismus, weil das halt alles von Adorno kam, haben den Antisemitismus als das zentrale Bewusstseinsproblem aufgefasst, in dem die Menschheit steht. Kann man, wenn man will, auch so rumfassen, das ist jetzt gar nicht für mich so der wichtige Punkt. Der wichtige Punkt ist, dass sie keinerlei ökonomische Untersuchungen mehr gemacht haben. Also der Irakkrieg, den haben sie dann zum großen Teil bejaht, einfach deshalb, weil der im Krieg, weil der den Juden behilflich ist und die Amis praktisch die Juden damit verteidigen. Ja, also das ist eine Dummheit, wie es im Buch steht. Und das kommt alles über diese Wendung, dass man dann irgendwie nur über Politik redet, ohne Analyse, was überhaupt läuft. Also die Gegenposition zur Politik ist die Analyse, das wissenschaftliche Arbeiten in dieser Richtung und das Aufarbeiten von dem, was praktisch Abstraktionen da drin sind, also wo sich die Menschen trennen, statt dass sie ihren Lebenssinn zusammenführen können. Das muss Wissenschaft hergeben, aber nicht Politik. Politik muss nur sein, um sich zu verhalten gegen das, was ist. Und so hat es auch Marx verstanden. Auch wenn es jetzt alles, was ich sage, unheimlich idealistisch klingt, ist es aber als Denkansatz zumindest erstmal zu erwähnen. Wie das dann konkreter ausschaut, das müssen wir dann noch sehen, ne?